Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Heute mit Sabine Adler am Mikrofon. Vor einigen Tagen war es möglich, mit der russischen Oppositionspolitikerin Julia Galjamina per Internet zu sprechen. Das russische Justizministerium hat sie auf die Liste der sogenannten ausländischen Agenten gesetzt. Sie gehörte der Oppositionspartei Jabloko an, war Kommunalpolitikerin in Moskau. Hauptberuflich unterrichtete sie als Dozentin für Philologie und Expertin für sibirische Sprachen, unter anderem an der Hochschule für Ökonomie in Moskau. Diese Lehrtätigkeit ist ihr jetzt untersagt. Deswegen lautete meine erste Frage an die 53-jährige Moskauerin, was sie derzeit beruflich macht.
Offiziell bin ich nirgendwo angestellt. Als sogenannter ausländischer Agent ist es nicht verboten, mich zu beschäftigen. Aber niemand möchte sich gerne als Arbeitgeber für einen ausländischen Agenten offiziell registrieren lassen, schon weil man 30% mehr Steuern zahlen muss. Ich habe gute Freunde und kann mich informell für gemeinnützige Projekte engagieren, für politische Bildung, öffentliche Diskussionen und so weiter. Ich möchte nicht konkreter werden, denn es ist eine Arbeit im Untergrund.
Kurz nach der russischen Invasion in die Ukraine gehörten Sie zu den rund 8000 Menschen in Russland, die gegen den Angriffskrieg protestierten. Für Ihren Versuch, mehr solcher Proteste zu organisieren, sind Sie festgenommen worden. 4,5 Jahre später hat der Krieg immens viele Opfer gefordert. Man spricht von insgesamt über 1 Million Toten und Verwundeten.
Das werde ich nicht kommentieren, denn dafür bekäme ich sofort 8 Jahre Gefängnis, mindestens.
Dann lassen wir das lieber. Derzeit ist die Lage so, dass der Krieg auch in Moskau und in vielen Städten Russlands spürbar ist. Die Ukraine unternimmt immer mehr Drohnenangriffe auf Ölraffinerien, auf die Logistikzentren des Online-Händlers Wildberries. Macht das die Menschen in Russland wütend? Sind sie wütend auf die Ukrainer, dass die sich wehren?
Nein, naja, vielleicht einige. Einzelne Leute vielleicht schon. Aber im Großen und Ganzen sind die Menschen irgendwie gegen den Krieg. Sie haben den Krieg satt. Sie sind vielleicht einfach deshalb wütend auf die Ukrainer, weil der Krieg nicht endet. Denn viele sind der Meinung, dass die Ukraine für den Krieg verantwortlich ist. Und sogar in der Ukraine selbst herrscht die Ansicht, dass die Ukraine ebenfalls nicht dazu bereit ist. Nicht die Ukrainer, sondern die ukrainischen Eliten sind nicht daran interessiert, den Krieg zu beenden, da auch sie von diesem Krieg profitieren. Aber im Grunde wollen die Menschen einfach nur, dass das alles ein Ende hat. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, denn es gibt sozusagen verschiedene Blasen, in denen ein gewisser Hass auf Ukrainer herrscht. Aber ich beobachte nicht, dass diese Stimmung irgendwie an Bedeutung gewinnen würde. Vielmehr sind die Menschen verärgert über ihre eigenen Regierungen, die diesen Krieg einfach nicht beenden können.
Und wie geht es Ihnen? Haben Sie Angst, ebenfalls Opfer des Krieges zu werden, wenn zum Beispiel Drohnen fliegen?
Ehrlich gesagt nicht. Durch Drohnen kommen in einem Jahr längst nicht so viele Menschen ums Leben wie durch Verkehrsunfälle. Ich stelle keine besondere Angst vor diesen Drohnen fest, aber durchaus ein gewisses Unverständnis. Die Menschen stehen auf dem Standpunkt, dass nicht sie es waren, die angefangen haben zu bombardieren. Es war Putin, der angefangen hat mit den Raketen. Aber Putin selbst wird von niemandem bombardiert. Es sind die einfachen Leute, die bombardiert werden. Da tauchen aus irgendeinem Grund irgendwelche Drohnen auf, die in einem Dorf in der Region Wladimir eine Familie mit kleinen Kindern und all ihren Kühen umbringen, so wie es vor etwa 3 Monaten der Fall war. In einem Dorf in der Region Wladimir werden ganz normale Menschen bombardiert, die überhaupt nichts mit diesem Krieg zu tun haben.
Die Zahl der russischen Kriegsteilnehmer beläuft sich insgesamt auf etwa 2 Millionen. Da zu behaupten, das sei Putins Krieg, ist doch völliger Unsinn. Es nehmen doch ständig Hunderttausende Russen teil.
Das sind Soldaten. Hören Sie mal, sie sind Soldaten, denen das befohlen wurde. Sie haben keine Wahl.
Das sind Zeitsoldaten, die Verträge unterschreiben können oder auch nicht. Für mich klingt das so, als hätten sie ein besonders großes Verständnis für die Männer, die in diesen Krieg ziehen. Julia Galjamina, das sind doch aber die Ukrainer, die keine Wahl hatten. Bei ihnen herrscht Krieg.
Berufssoldaten werden nun mal in den Krieg geschickt. Sie haben ihrem Staat Treue geschworen. Sie kämpfen. Sie befolgen Befehle. Laut Genfer Konvention sind sie lediglich Untergebene, keine Kriminellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Soldaten der Wehrmacht auch nicht vor Gericht gestellt beim Nürnberger Prozess. Dann gibt es die Mobilisierten, die gewaltsam in die Armee geschickt wurden. Und dazu gehören auch die Wehrpflichtigen. Sie wurden auf der Straße aufgegriffen, zum Wehramt gebracht und anschließend zur Armee eingezogen. Sie können die Armee nicht einfach verlassen. Etliche Wehrpflichtige sind durch Täuschung dazu gezwungen worden, einen Vertrag zu unterschreiben. Und bei den Vertragssoldaten habe ich einmal selbst miterlebt, wie ein Alkoholiker in eine Schlägerei verwickelt wurde und sofort zum Wehramt gebracht wurde. Er hatte die Wahl, Gefängnis oder Armee.
Für mich klingt das so, als hätten sie ein besonders großes Verständnis für die Kriegsteilnehmer.
Ja, weil ich verstehe, warum sie das tun. Unter ihnen gibt es wahrscheinlich einige bösartige Menschen, sicher auch Psychopathen. Aber in den meisten Fällen liegt die Verantwortung für diesen Krieg bei Leuten, die den Krieg ins Rollen gebracht haben, die damit Geld verdienen und diese unglücklichen Menschen ausnutzen. Zum Beispiel gibt es Leute, die mit Inkasso-Unternehmen unter einer Decke stecken. Wer seinen Kredit nicht bezahlt, wird festgenommen. Wenn er 2 oder 3 Millionen Rubel Schulden hat, vielleicht weil er spielsüchtig oder drogenabhängig war, wird er einfach zum Wehrersatzamt gebracht, dort unterschreibt er einen Vertrag, bekommt eine Abschlussprämie und die Wehrersatzämter leiten diese Summe direkt an das Inkassobüro weiter. Nicht zu vergessen die Menschen mit einem ganz anderen Weltbild. Sie sehen es so, dass es 2014 in der Ukraine zu einem Staatsstreich gekommen ist, mit dem ein Krieg gegen das eigene Volk begann. Das ist nicht das, was ich denke, aber solche Leute glauben, dass im Donbass viele Menschen, darunter auch Kinder, ums Leben gekommen sind und Russland deswegen dort die Menschen schützen muss, gegen die Ukraine mit ihrer Ideologie. Meiner Meinung nach kann man niemandem mit militärischen Mitteln jemals helfen. Und manche gehen zur Armee, weil sie keine Arbeit und keine sozialen Aufstiegsmöglichkeiten haben in ihrem Dorf. Es mangelt ihnen an Selbstachtung, weil sie ihre Familie nicht versorgen können. Ihre Familie drängt sie, dann wenigstens in der Armee Geld zu verdienen. Für sie ist die Familie wichtiger als abstrakte Ideen wie Humanismus oder die territoriale Integrität eines Staates.
Das heißt, das Mitleid gilt nicht den Ukrainern, sondern ihren Landsleuten, die in den Krieg ziehen müssen.
Ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt jemanden bemitleiden sollte. Ich sage, man muss die Situation verstehen und darf sie nicht mit Herrn Putin, Herrn Setschin, Herrn Patruschew und den anderen Genossen gleichsetzen.
Ich möchte verstehen, warum man Ihrer Meinung nach sagen darf, dass dies Putins Krieg ist. Ist das nicht einfach eine Ausrede und sehr bequem zu sagen, das ist Putin, Putins Krieg, der Krieg ist Putins Schuld?
Weil ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Das ist Putins Krieg.
Das klingt wie eine Entschuldigung. Es ist Putins Krieg und die armen russischen Menschen mussten und müssen gegen die Ukrainer kämpfen. Aber anders als die Ukrainer hatten die Russen eine Wahl.
Nein, die meisten hatten keine Wahl.
Die Ukrainer sind diejenigen, die keine Wahl hatten. Gegen sie wird Krieg geführt.
Sie hatten ebenfalls eine Wahl. Sie hätten den Krieg 2022 beenden können.
Das hätte bedeutet, sich Russland ergeben zu müssen.
Was? Wer spricht von ergeben? Die Istanbuler Einigung war gut. Da hatte man die Wahl, ob man weiterhin Menschen ins Verderben stürzen will oder nicht. Es ist allen klar, dass die Verantwortung für diesen Krieg nicht bei den Ukrainern liegt, nicht bei Selenskyj. Obwohl ich denke, dass auch er hätte etwas tun können, damit es nicht so weit kommt, um alles Spätere zu verhindern. Die Verantwortung dafür liegt trotzdem bei Putin und seinen Handlangern. Aber zu behaupten, dass alle Menschen die gleichen Wahlmöglichkeiten hätten, ist, entschuldigen Sie, liberale Heuchelei. Auch, dass alle gleichermaßen im Frack geboren wurden. Für mich ist das sogar eine koloniale Denkweise. Natürlich haben die Europäer, Ukrainer und Amerikaner die Möglichkeit, den Krieg zu beenden. Ebenso Putin und seine Mitstreiter. Nur es ist einfach so, dass niemand den Krieg beenden will, weil er allen nützt, allen herrschenden Eliten. Am einfachsten wäre es für Putin. Er hätte den größten Einfluss, den Krieg zu stoppen. Aber er tut es nicht. Und niemand in Russland hat genügend Einfluss auf Putin, um ihn dazu zu bewegen. Überall in der Welt trifft die Elite die Entscheidungen und versucht dann, die Verantwortung auf normale Menschen abzuwälzen. Das ist der Lieblingstrick aller Eliten. Nicht wir, die Führung, sondern unser ganzes Volk hat den Krieg begonnen. Dabei wollte niemand diesen Krieg und will ihn auch jetzt nicht. 80% der Menschen wünschen sich sofortigen Frieden in Russland.
Im Interview der Woche des Deutschlandfunks ist heute Julia Galjamina, eine ehemalige russische Kommunalpolitikerin, Oppositionspolitikerin, die als sogenannte ausländische Agentin in Russland eingestuft wurde. Sie ist eine Weggefährtin von Ilja Jaschin, einem inhaftierten Oppositionspolitiker, der vor einem Jahr zusammen mit Wladimir Karamursa und anderen politischen Gefangenen aus der Haft entlassen wurde und aus Russland ausreisen musste. Julia Galjamina, Sie haben mit Ilja Jaschin zusammengearbeitet.
Nein, ich habe Gott sei Dank nie mit ihm zusammengearbeitet. Wir waren gleichzeitig Abgeordnete in verschiedenen Kommunalverwaltungen, in verschiedenen Gemeinden.
Mir scheint, dass Sie ein bisschen abrücken von ihm. Was halten Sie von seinem Schritt, im Exil eine Partei, die Partei Friedliches Russland, zu gründen? Wie sehen Sie das?
Natürlich kann man auch im Ausland eine Partei gründen. Dort leben ja auch Russen. Ich halte es allerdings für unmöglich, gerade jetzt Einfluss auf die Ereignisse in Russland zu nehmen.
Die russische Diaspora in Europa ist relativ groß. Aber das, was wir beobachten, ist, dass diese Gemeinschaft sich so oft untereinander streitet und es überhaupt nicht klar ist, wer was will und wer das Sagen hat.
Aber vielleicht könnte man sich dort beispielsweise über seine Ideen mit den europäischen Politikern verständigen, also diplomatisch aktiv zu werden, damit die europäischen Politiker Russland nicht als ewigen Feind betrachten. Im Moment zeichnet sich keinerlei positives Bild einer zukünftigen russisch-europäischen Partnerschaft ab. Das wäre aber eine wichtige Aufgabe, die man als Russland, als Partner Europas vorantreiben könnte. Aber derzeit gibt es diesen Diskurs nicht.
Sie haben Russland nicht verlassen, Julia Galjamina. Wir erreichen Sie in Moskau. Können Sie sich im Land überhaupt noch als Politikerin betätigen?
Natürlich kann ich das. Aber wenn wir die Politik aus der Perspektive Machiavellis betrachten und sagen, dass Politik ein Machtkampf um Institutionen im staatlichen Sinne ist, dann natürlich nicht. Allerdings, ich sehe die Politik mit anderen Augen. Politik ist das Zusammenwirken von Menschen zum Wohle der Allgemeinheit. So gesehen verschwindet Politik niemals von der Bildfläche. In jeder Situation gibt es Raum für Politik.
Und was ist jetzt möglich und was nicht?
Was möglich ist, sage ich gleich. Aber vorher muss man verstehen, dass sich das gesamte autoritäre Putin-Regime auf zwei Dinge stützt. Die Entpolitisierung der Menschen und ihre Atomisierung. Sehr viele Menschen zeigen weder Interesse, noch stehen sie in einer Verbindung zueinander. Sie bilden kaum Gemeinschaften und interagieren kaum miteinander. Das heißt im Grunde genommen
Apathie?
Vielleicht auch Apathie, aber auf jeden Fall Atomisierung. Sie kümmern sich um sich selbst, ihre Familie, ihre Karriere, ihren Besitz, ihre Hobbys, ihre persönliche Entwicklung und ihr psychisches Wohlbefinden. aber nicht um das Gemeinwohl. Jedes autoritäre Regime stützt sich auf diese beiden Säulen, auf die Entpolitisierung und auf die Atomisierung. Im Gegensatz zu einem totalitären Regime, von dem manche aus irgendeinem Grund glauben, dass in Russland ein totalitäres Regime herrsche, was völliger Unsinn ist. In Russland herrscht ein klassisch autoritäres Regime. Kein totalitäres Regime, wo die Menschen politisch sehr engagiert und sehr aktiv sind, aufgrund der totalen Steuerung. Aber in dieser Kollektivität und Politisierung gibt es keine Freiheit.
An welche Personen wenden Sie sich?
Wie kann man Politik betreiben? Indem man die Gesellschaft so verändert, dass sie für eine autoritäre Herrschaft immer weniger geeignet ist. Es braucht jede Art von gemeinschaftlichem Handeln und gemeinschaftlichen Bindungen. Dementsprechend ist jede Gründung eines Buchclubs oder die Organisation eines Stadtteilfestes bereits eine politische Aktion. Oder der Kampf um den Erhalt bestimmter alter Gebäude. Ganz egal. Es geht um den Aufbau von Gemeinschaften und Diskussionsplattformen durch zivilgesellschaftliche Organisationen. Vorausgesetzt, sie stehen nicht mit irgendwelchen dunklen Machenschaften in Verbindung, denn man will ja nicht ins Gefängnis kommen.
Wie zufrieden sind Sie im Moment mit Ihrem Leben?
Es ist besser, als im Gefängnis zu sitzen. Das wäre die Alternative. So gesehen geht es mir nicht schlecht. Eine Reihe meiner Freunde ist in Haft. Lev Markovic Schlossberg, Maxim Krylov, schon 7 Jahre. Mascha Ponomarenko und noch viele andere Menschen, mit denen ich befreundet war oder bin. Oder einfach nur Kollegen, die dort sitzen. Aber auch in dieser Situation kann ich etwas tun. Was genau, weiß ich besser als viele, die jetzt im Ausland sind. Durch die erzwungene Pause in der Politik können wir nachdenken, etwas schaffen, sozusagen Steine sammeln, damit wir später etwas unternehmen und diese Steine verstreuen können.
Mit welchen Personen, die im Gefängnis sitzen, halten Sie Kontakt?
Mir fehlen oft die Kraft und die Zeit dafür. Und es fällt mir auch moralisch schwer zu schreiben. Ich ertappe mich dabei, dass ich es immer wieder vertage. Von den rund 30 Bekannten schicke ich dem einen oder anderen ab und an einen Brief, aber nicht alle werden beantwortet. Dann mache ich mir Sorgen. Aber ich gestehe, dass ich nicht mit allen Kontakt halte. Es ist mir wirklich peinlich. Man sollte öfter schreiben, aber so ist der Mensch nun mal.
Was macht Ihnen in dieser Zeit Freude?
Das Leben an sich und dass mein Sohn Psychologe geworden ist. Er hat sein Studium abgeschlossen. Und dass jetzt mit diesem Krieg und all diesen Ereignissen viel tiefgründigere Gespräche und Diskussionen möglich sind als früher. Über die grundlegende Struktur der Weltordnung, unserer Gesellschaften, Staaten und so weiter. In gewisser Weise hat uns die Vorsehung dazu gezwungen. Ich bin Pazifistin, ich lehne jeden Krieg ab. Deshalb zählt für mich auch nicht die Theorie des gerechten Krieges. Das ist meine ganz eigene, vielleicht sehr weibliche Sichtweise. Mein Eindruck ist, dass wir irgendwann das Ende der Geschichte verkündet haben, als die liberal-demokratische Ordnung als das alleinige anzustrebende Ziel galt. Aber die hat sich im Großen und Ganzen als genauso anfällig erwiesen wie alle anderen Ordnungen auch. Die Menschheit muss einen Ausweg aus dieser Krise finden. Es geht hier nicht nur um den russisch-ukrainischen Krieg, sondern auch um alle anderen Kriege, die derzeit weltweit geführt werden. Es ist höchste Zeit, neue Zukunftsvisionen zu entwickeln, sich für Solidarität einzusetzen und dafür zu sorgen, dass nicht ein Volk gegen das andere antritt. Die Zukunft erscheint vielen sehr beängstigend, katastrophal, dazu die künstliche Intelligenz. Ein weiteres Problem ist die Ungleichheit. Und natürlich die absolut verantwortungslosen Eliten, die überall herrschen und nicht bereit sind, ihre Macht für etwas anderes zu opfern.
Wie hat sich die russische Gesellschaft noch verändert? Sehen Sie, dass die Menschen einander weniger vertrauen, dass man sich besser überlegen sollte, was man wann sagt und wo?
Ach nein, das gibt es eigentlich schon lange nicht mehr. Am Anfang war es beängstigend. Heutzutage sprechen die Leute vielleicht nicht öffentlich über solche Themen, aber privat zu Hause schon. Sie wollen es wieder.
Hört man zum Beispiel in der U-Bahn solche Gespräche?
In der Öffentlichkeit vermeiden wir bestimmte Themen. Da sagt man besser nicht, dass man die Ukraine unterstützt. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass alle Angst haben. Die Menschen sind es leid, immer zu und vor allem Angst zu haben. Am Anfang hatten alle große Angst. 2022, 23, auch 24 noch. Das ganze letzte Jahr, 2025, haben die Menschen auf Frieden gewartet, der mit US-Präsident Trump kommen würde. Aber Trump hat nichts unternommen. Die Leute sind genervt. Wie lange soll das noch so weitergehen? Dann diese Internetsperren, die hohen Preise, all das macht wütend. Daraus macht niemand ein Geheimnis. Und was wir beeinflussen können, die Abschaltung des Internets zum Beispiel, darauf haben wir Einfluss genommen. Oder die Mobilmachung. Es findet keine mehr statt. Das ist doch unser Verdienst, auch dass es ihnen nicht gelungen ist, alle in die Ideologie dieses Krieges hineinzuziehen. Die Menschen sagen, da kämpft irgendjemand, aber das geht uns nichts an. Die Gesellschaft distanziert sich quasi von sich selbst, von diesem Krieg. Und somit hat sie alles erreicht, was unter den gegebenen Umständen möglich war. Gemessen daran, was einem alles droht, diese hohen Gefängnisstrafen, diese Gewalt, das ist eine große Errungenschaft.
Sie haben gegen den Krieg protestiert, leider ohne Erfolg. Haben Sie resigniert?
Ich würde mir wünschen, dass die Europäer und auch die Ukrainer die Russen als ihre Verbündeten und nicht als Feinde betrachten. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Wladimir Putin, der unser Land im Grunde genommen besetzt hat, mit seinen Leuten. An diesem Krieg lässt sich jetzt nichts mehr ändern. Ich habe es versucht und saß einen ganzen Monat lang in Haft. Mit mir saßen allein in diesem Gefängnis 80 junge Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren. Ich war dort die Älteste. Wir haben es versucht, aber nicht geschafft.
Bald finden die Duma-Wahlen statt, vom 18. bis 20. September. Sie wollten beim letzten Mal auch kandidieren, durften aber nicht. Glauben Sie, dass sie stattfinden werden? Es gibt Gerüchte, dass die Zustimmung für die Kreml-Partei Einiges Russland mit 35% sehr gering ist, dass man besser auf die Wahlen verzichtet.
Noch weniger, 16%. 35% wären doppelt so viel wie in Wirklichkeit. Die Führung will wenigstens 50%. Die Wahlen werden nicht abgesagt. Dann würde die Legitimität dieses Regimes zusammenbrechen. Aber wer weiß, wir haben auch nicht damit gerechnet, dass sie einen Krieg anzetteln würden. Bei all diesen Diskussionen haben wir es einfach nur mit den Spielchen der Beamten zu tun. Gebt uns mehr Geld, damit es nicht abgesagt wird.
Haben Sie eine Vorstellung davon, wie der Krieg enden könnte? Und was noch viel schwieriger ist, wann?
Je mehr Kontakte, je mehr Dialog, je mehr Gespräche, desto größer sind die Chancen. Seien wir ehrlich, es ist sowohl für uns als auch für euch und eigentlich für alle schwierig, Putin irgendwie zu beeinflussen. Aber ich würde mir wünschen, dass die Europäer offener und direkter mit dem russischen Regime sprechen. Es umarmen, bis sie reden. Selbst wenn wir uns noch so heftig gegenseitig angreifen, selbst wenn die Ukraine noch mehr Ölraffinerien bombardiert, der Frieden rückt dadurch kein bisschen näher. Das hat keinen großen Einfluss. Der Frieden kommt dadurch nicht näher.
Julia Galjamina, ich danke Ihnen für das Interview.
Спасибо, спасибо. Было интересно поговорить.